Also wenn du eine Blaupause suchst, wie man so einen massiven gesellschaftlichen Zusammenbruch übersteht, dann würdest du wahrscheinlich nicht als erstes in einem 2000 Jahre alten Dokument blättern.
Wahrscheinlich eher nicht, nein.
Eben. Man erwartet bei solchen antiken Texten ja eher staubige theologische Lehrsätze. Oder halt irgendwelche historischen Auflistungen, die mit unserem digitalen Alltag heute absolut nichts mehr zu tun haben.
Ja, das ist so der Standardgedanke. Aber wir schauen uns heute ein Dokument an, das uns tatsächlich eine extrem präzise Anleitung dafür liefert, wie wir ja mit Krisen umgehen.
Genau, mit der Ausgrenzung von Minderheiten, mit eskalierenden Krisen und letztlich auch mit unserem nackten Überlebensinstinkt.
Richtig. Wir reden heute über das 8. Kapitel des Matthäus-Evangeliums.
Okay, bevor du jetzt ausschaltest, weil du denkst, du wärst aus Versehen in einem Sonntagsschulkurs gelandet, bleib unbedingt dran.
Ja, absolut. Es wird nämlich wirklich spannend, wenn man Texte, die traditionell in so eine rein religiöse Schublade gesteckt werden, mal aus einem völlig anderen Blickwinkel liest, dann entfalten die plötzlich eine ungemeine gesellschaftspolitische Sprengkraft.
Das ist genau unsere Mission heute. Wir legen diese klassische theologische Lupe einfach mal beiseite. Wir wollen ja herausfinden, was dieser Text über menschliches Verhalten unter extremem Druck aussagt.
Und dafür nutzen wir eine sehr spezifische Methodik. Wir wenden das Konzept des Philosophen Jürgen Habermas an.
Habermas, genau.
Er hat ja die Idee der sogenannten Übersetzung in postsäkularen Gesellschaften geprägt.
Was genau heißt das für uns?
Also sein Ansatz besagt, dass religiöse Überlieferungen ein enormes semantisches Potenzial besitzen. Also tiefe moralische Einsichten, die für eine moderne Gesellschaft extrem wertvoll sind.
Aber wir müssen sie quasi entschlüsseln, oder?
Exakt. Die Bedingung ist, dass wir diese Konzepte in eine öffentliche Vernunft übertragen. Wir müssen die normativen Werte da heraus destillieren.
Damit sie für jeden zugänglich sind, egal ob jemand jetzt gläubig ist, Atheist oder irgendetwas dazwischen.
Ganz genau. Sie müssen argumentativ nachvollziehbar sein, ohne dass man die Religion an sich kaufen muss.
Okay, lass uns das mal konkret auspacken. Bevor wir hier philosophisch übersetzen, müssen wir uns die Szenerie überhaupt erstmal ansehen. Was passiert in diesem Matthäus 8 eigentlich?
Es ist im Grunde eine ziemlich rasante Abfolge von Begegnungen.
Ja, das geht Schlag auf Schlag. Jesus trifft auf Menschen, die sich am absoluten Rand der damaligen Gesellschaft befinden. Da ist zuerst ein Aussätziger, der bittet um Heilung. Und Jesus berührt ihn einfach?
Was damals ein unvorstellbares soziales Tabu war.
Absolut krass, ja. Und kurz darauf heilt er dann aus der Distanz den kranken Diener eines römischen Hauptmanns.
Und er lobt dabei sogar das Vertrauen dieses Heiden.
Eben, das war ein politischer Besatzer. Und dann heilt er auch noch die Schwiegermutter des Petrus. Die liegt mit schwerem Fieber komplett isoliert im Bett. Und nachdem sie geheilt ist, wird sie sofort wieder in die Gemeinschaft aufgenommen.
Wir müssen uns hier echt die historische und kulturelle Aufladung dieser Taten vor Augen führen, um die Tragweite überhaupt zu verstehen.
Okay, hol uns da mal ab.
Im antiken Judentum unter römischer Herrschaft bedeutete so eine Krankheit nicht einfach nur, dass man individuelles körperliches Leid ertragen musste. Krankheit war ein Stigma.
Ein soziales Todesurteil quasi.
Faktisch der soziale Tod, ja. Wer durch Hautkrankheiten als unrein galt, wurde physisch und sozial komplett aus der Gemeinschaft ausgeschlossen.
Also man hat sein wirtschaftliches Netzwerk verloren, seine Familie.
Seine gesamte Daseinsberechtigung, genau. Wenn wir uns diese drei Heilungen ansehen, geht es auf einer strukturellen Ebene also gar nicht primär um die Linderung von privaten Befindlichkeiten.
Sondern warum?
Das Ziel ist immer die vollständige Wiedereingliederung in den sozialen Körper.
Wenn ich mir dieses Muster so ansehe, dann wirkt das auf mich auch weniger wie so ein medizinischer Eingriff. Das ist doch eigentlich eine massive politische Demonstration, oder?
Auf jeden Fall.
Jesus verhält sich hier wie so ein moderner Systemadministrator. Weißt du, einer, der die festgefahrenen bürokratischen Protokolle einfach umgeht.
Das ist ein guter Vergleich, ja.
Er pfeift komplett auf diese strikten Reinheitsgebote, nur um akut einer marginalisierten Person zu helfen. Geht es hier überhaupt noch um Heilung oder ist das reine Systemkritik?
Es ist beides. Der Text demonstriert hier ein völlig neues Konzept von Autorität. In dem etablierten System damals zeigte sich Autorität ja durch Kontrolle, durch das Pochen auf Gesetze.
Wer ist rein, wer ist unrein, diese ganzen trennenden Grenzen.
Genau. Das Aufrechterhalten dieser Grenzen war Macht. Die Handlungen in Matthäus 8 stellen dem aber eine Autorität der heilenden Zuwendung entgegen.
Das heißt, er bricht die Regeln absichtlich.
Die Berührung des Aussätzigen unterläuft diese strengen Reinheitsgrenzen zugunsten von Wiederherstellung und Barmherzigkeit. Ja. Das ist eine Form von Machtausübung, die das etablierte System im Kern destabilisiert, weil es eben auf Ausgrenzung basiert.
Okay, einen Fehler im System zu beheben und eine einzelne Person wieder einzugliedern, ist das eine. Aber was passiert, wenn das gesamte System vor dem totalen Absturz steht?
Ja, jetzt kommen wir zum wirklich dramatischen Teil.
Denn der Text belässt es ja nicht bei diesen individuellen Schicksalen. Wir werden direkt im Anschluss in ein buchstäbliches Überlebensszenario geworfen.
Der Fokus weitet sich enorm. Von der individuellen Not zu einer existenziellen, kollektiven Bedrohung.
Genau. Jesus steigt mit seinen engsten Begleitern in ein Boot auf dem See Genezareth. Und plötzlich bricht da ein brutaler Sturm los.
Ein lebensbedrohlicher Sturm.
Die Wellen schlagen in das Boot. Es droht wirklich zu sinken. Die Jünger geraten in absolute Todesangst. Pure Panik bricht aus. Und Jesus?
Der schläft.
Der liegt im Heck und schläft tief und fest. Das hat doch fast schon etwas Absurdes, oder?
Ja, absolut.
Ich meine, die Typen sind mit jemandem auf einem Boot, der gerade mit einer bloßen Berührung unheilbare Krankheiten geheilt hat. Und beim ersten Schaukeln verlieren sie komplett den Verstand.
Sie wecken ihn dann völlig panisch auf?
Genau. Und er kritisiert ihre Furcht dann als Kleinglaube, bevor er den Wind und den See beruhigt. Die Umstehenden fragen sich am Ende völlig fassungslos, wer ist dieser Mann?
Um die Tiefe dieser Szene zu erfassen, müssen wir die Symbolik des Sees entschlüsseln. Das ist ganz wichtig.
Okay, schieß los.
In der antiken Vorstellungswelt, besonders in diesem nahöstlichen Kontext, ist das Meer oder der See nie einfach nur ein Gewässer.
Sondern?
Es ist das verdichtete Sinnbild für das Chaos, für die lebensfeindlichen Mächte und für den absoluten Kontrollverlust. Wenn der Sturm losbricht, bricht quasi die geordnete Welt zusammen.
Ah, okay.
Und der Text zeichnet in diesem Moment ein sehr differenziertes, doppeltes Menschenbild.
Lass uns dieses doppelte Menschenbild mal zerlegen. Auf der einen Seite haben wir ja diese offensichtliche nackte Panik.
Genau. Auf der einen Seite wird der Mensch als zutiefst verletzliches, angstfähiges Wesen gezeigt. Wir sind Naturkatastrophen, Krankheiten oder eben gesellschaftlichen Zusammenbrüchen physisch einfach ausgeliefert.
Die Angst der Jünger ist also total real und nachvollziehbar.
Ja, niemand verurteilt die Angst an sich. Aber auf der anderen Seite wird der Mensch genau in dieser Ohnmacht die Fähigkeit zum Glauben zugesprochen.
Aber Glaube heißt hier nicht, dass ich irgendwelche Dogmen auswendig lerne, oder?
Nein, überhaupt nicht. In diesem Text meint Glaube keine theologische Checkliste, die man intellektuell abnickt. Es ist eine relationale Haltung.
Wie meinst du das?
Es ist das aktive Zutrauen und das Bewahren von Handlungsfähigkeit, selbst wenn um einen herum das totale Chaos tobt. Die Kritik am sogenannten Kleinglauben ist eine Kritik daran, dass sich die Jünger der destruktiven Panik komplett ergeben haben.
Anstatt ruhig zu bleiben?
Genau. Anstatt aus der Beziehung zu dieser Autorität, also Jesus, Ruhe und Klarheit zu schöpfen.
Das ist krass. Und das lässt sich wunderbar auf moderne systemische Krisen übertragen. Nehmen wir mal einen klassischen Bankrun.
Oh ja, perfektes Beispiel.
Wenn das Gerücht umgeht, eine Bank sei insolvent, rennen alle gleichzeitig hin und ziehen ihr Geld ab. Die Bank geht am Ende dann deswegen pleite, nicht wegen des ursprünglichen Gerüchts.
Richtig. Die Reaktion erzeugt die eigentliche Katastrophe.
Die Panik der Masse wird zur zerstörerischen Kraft, die das System kollabieren lässt. Ähnlich ist es ja auch bei globalen Lieferketten. Ein Schiff steckt im Kanal fest oder eine Pandemie bricht aus und plötzlich fangen die Leute an, Toilettenpapier zu horten.
Regierungen schließen Grenzen, Verträge werden gebrochen.
Ganz genau. In solchen Momenten wird Vertrauen zur ultimativen Krisenwährung. Wenn das Vertrauen fehlt, kentert das Boot nicht wegen des Sturms, sondern wegen der Panik der Insassen.
Exakt. Und in genau solchen Krisenmomenten zeigt sich der Wert dieser Habermas-Übersetzung, die wir anfangs angesprochen haben.
Stimmt. Da müssen wir wieder anknüpfen.
Wir stehen ja vor der Aufgabe, diese antike Erzählung als Ressource für unser heutiges Zusammenleben zu nutzen. Wenn wir die religiöse Semantik in die öffentliche Vernunft übersetzen, müssen wir uns ansehen, wie der Mechanismus dahinter funktioniert.
Zeig mir mal, wie genau dieser Übersetzungsprozess in der Praxis abläuft. Wie macht Habermas jetzt aus einem göttlichen Wunder einen säkularen Begriff, mit dem ich heute in einer politischen Debatte argumentieren kann?
Okay, nehmen wir die Heilung des Aussätzigen von vorhin. Das theologische Ereignis ist ein klares Wunder. Ein göttlicher Eingriff heilt eine unheilbare Krankheit.
Richtig?
Wenn wir das übersetzen, streichen wir den supranatürlichen Eingriff. Wir suchen aber nach der normativen Intuition, die den Kern der Geschichte bildet.
Und was ist hier die Intuition?
Die unbedingte Würde des verletzlichen Menschen. Die Übersetzung lautet dann, eine gerechte Gesellschaft darf soziale Ausgrenzung aufgrund von Krankheit oder Schwäche nicht tolerieren.
Ah, okay. Der Aussätzige steht also paradigmatisch für alle stigmatisierten Gruppen unserer Zeit.
Genau. Die Heilung übersetzt sich in das ethische Gebot der radikalen Inklusion und der bedingungslosen Solidarität mit den Marginalisierten. Selbst wenn man dafür bestehende bürokratische oder soziale Regeln brechen muss.
Verstehe. Und wie sieht das beim Sturm auf dem See aus?
Beim Sturm übersetzen wir das Eingreifen Jesu in eine fundamentale Lektion über gesellschaftliche Resilienz. Es geht um die Frage, wie eine Gemeinschaft reagiert, wenn die Kontingenz, also das Unvorhersehbare und Bedrohliche, über sie hereinbricht.
Was wäre da die säkulare Lektion?
Sie lehrt uns, dass eine humane Ordnung sich daran misst, ob sie in der Lage ist, die natürliche Angst der Individuen in ein solidarisches, handlungsfähiges Vertrauen zu überführen. Anstatt eben in einen destruktiven Überlebenskampf jedes Einzelnen gegen alle anderen abzurutschen.
Okay, wow. Da muss ich jetzt aber mal kurz reingrätschen.
Gerne.
Wenn wir das alles so wunderbar sezieren und in moderne Begriffe wie Resilienz, Inklusion und Krisenmanagement verpacken, machen wir Jesus dann nicht einfach zu einem sehr frühen NGO-Gründer?
Das ist ein sehr berechtigter Einwand.
Oder zu einer Art antiken Sozialarbeiter. Weißt du, wenn ich die gesamte Mystik, die Ehrfurcht vor dem Göttlichen herausschneide und nur noch dieses »Seien wir solidarisch« übrig bleibt, geht da nicht der eigentliche Kern des Textes verloren?
Eine völlig berechtigte Frage. Und unsere Quellen sagen ganz klar, eine vollständige, restlose Säkularisierung dieses Textes wäre tatsächlich unangemessen und greift zu kurz.
Ach, interessant.
Selbst wenn wir die Habermas-Methode anwenden, behalten diese religiösen Texte einen sogenannten Bedeutungsüberschuss.
Bedeutungsüberschuss, okay, übersetz mir das bitte. Was bleibt da übrig, das wir nicht einfach soziologisch erklären können?
Es ist diese Dimension, die unsere menschliche Begrifflichkeit und unsere Modelle von Gesellschaft einfach sprengt. Am Ende der Sturmgeschichte fragen die Jünger ja, wer ist dieser?
Ja, sie sind völlig fassungslos.
Der Text präsentiert hier eine wirkmächtige Präsenz, die sich der reinen menschlichen Machbarkeit entzieht. Wenn der Sturm sich legt, lässt sich diese plötzliche Stille nicht einfach als gelungene Atemübung abtun oder als gutes Krisenmanagement der Jünger.
Oder als psychologische Resilienzstrategie?
Richtig. Der Text beharrt darauf, dass die Rettung von außen kommt. Aus einer Quelle, die größer ist als die kollektive Anstrengung der Menschen im Boot.
Also funktioniert die Säkularisierung nur bis zu einem bestimmten Punkt?
Genau. Übersetzen in die öffentliche Vernunft ist essentiell für den gesellschaftlichen Diskurs, absolut. Aber wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, wir hätten den Text damit restlos entschlüsselt. Er will eben nicht bloß eine Metapher für Solidarität sein.
Das ist ein bisschen wie bei der Analyse von einem großen Kunstwerk, finde ich. Du kannst die chemische Zusammensetzung der Farben erklären, du kannst die Pinselstriche historisch einordnen.
Ja, schöne Analogie.
Aber die Wirkung, die das Bild auf dich hat, dieses Erhabene, das entzieht sich dieser rein technischen Analyse.
Ganz genau.
Wobei, wenn man sich diese säkularen Werte ansieht, also Angstbewältigung, Fokus auf das Wesentliche, Mitgefühl, dann klingt das für mich stark nach Prinzipien, die man auch in anderen großen Denkschulen findet. Der Stoizismus oder buddhistische Praktiken zielen doch auf ganz ähnliche Bewusstseinszustände ab, oder?
Das bringt uns zu einem Phänomen, das in der Analyse als diskursiver Synkretismus beschrieben wird.
Stopp! Diskursiver Synkretismus. Da musst du mich kurz abholen. Was genau heißt das auf Deutsch?
Also Synkretismus meint allgemein die Verbindung verschiedener Religionen oder philosophischer Anschauungen. Diskursiver Synkretismus bedeutet in unserem Kontext, dass dieser Text eine enorme Anschlussfähigkeit besitzt.
Er dockt also an andere Philosophien an.
Er kann mit anderen großen Systemen in einen Dialog treten und bestimmte ethische Grundintuitionen teilen, ohne dabei seine eigene Identität aufzugeben.
Okay, also wenn ich an die Überwindung von lähmender Angst denke und das Akzeptieren von Dingen, die außerhalb meiner Kontrolle liegen, da bin ich sofort bei den Stoikern oder im Buddhismus.
Stimmt. Im Buddhismus finden wir ja eine tiefgreifende Analyse von Angst, von Anhaftung und der leidvollen Verstrickung in die Welt. Es geht um die Transformation der eigenen Wahrnehmung, um diese Furcht zu überwinden.
Und der Matthäus-Text macht das ähnlich.
Der Matthäus-Text teilt das Ziel, die Angst zu besiegen, aber, und das ist das entscheidende Aber, der Text beharrt auf einer extrem leiblichen und sozialen Konkretion.
Okay, das heißt,
im Matthäus-Evangelium geht es eben nicht nur um die innere Erleuchtung oder das mentale Loslassen. Es geht darum, dass der fieberkranken Frau ganz konkret die Hand gereicht wird und sie danach physisch wieder am Tisch sitzt.
Ah, es ist also viel praktischer, viel geerdeter. Und wie ist das mit der stoischen Ruhe im Sturm?
Die Stoiker waren ja absolute Meister der Affektkontrolle. Sie lehrten, dass man das äußere Schicksal ohnehin nicht ändern kann und sich deshalb innerlich davon unberührt machen muss.
Jesu Schlafen im Boot wirkt ja auf den ersten Blick wie exakt diese stoische Apathie.
Könnte man meinen, ja.
Aber seine Ruhe dient nicht der Distanzierung von der Welt. Er wacht auf, um rettend einzugreifen.
Das ist der Unterschied.
Genau.
Die stoische Ruhe ist ein Selbstzweck für den inneren Frieden des Philosophen. Die Ruhe Jesu hingegen ist die Voraussetzung für barmherziges, veränderndes Handeln.
Gibt es auch Parallelen zu anderen Weltreligionen?
Ja, auch im Vergleich zum Islam oder Judentum finden wir starke Überschneidungen. Besonders bei der prophetischen Kritik an Systemen, die rituelle Reinheit über die konkrete menschliche Hilfe stellen.
Weißt du, wenn ich mir das alles anhöre, dann funktioniert dieser Text aus Matthäus 8 fast wie eine extrem mächtige Open-Source-Software.
Wie meinst du das?
Naja, er stellt uns fundamentale Codebausteine zur Verfügung, also normative Intuitionen von Menschenwürde, Solidarität und der Überwindung von Panik.
Mhm.
Und diese Bausteine sind so universell, dass sie kompatibel mit den modernen Menschenrechten sind, mit fernöstlicher Philosophie oder sogar laizistischen Staatsmodellen. Man kann sie einfach nehmen und in völlig andere gesellschaftliche Diskurse integrieren.
Das stimmt. Ja.
Aber im Kern behält der Text trotzdem ein ganz eigenes, nicht überschreibbares theologisches Betriebssystem.
Das ist ein fantastisches Bild. Und weißt du, was dieses spezielle theologische Betriebssystem so brisant macht?
Erzähl.
Sein eingebauter Virenscanner.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Das ist die radikale Religionskritik, die da drin steckt. Der Text übt eine massive Kritik an institutioneller Verhärtung und religiöser Heuchelei. Jesus handelt exakt an den Rändern, wo etablierte kultische Grenzen Menschen ausschließen.
Er berührt den Aussätzigen, das Unreine.
Er berührt das Unreine, er lobt den Glauben des Feindes, also des Römers. Das ist ein extrem scharfes Korrektiv gegen jedes religiöse oder politische System, das Ordnung, Reinheit oder das eigene Ansehen höher bewertet als die konkrete, barmherzige Hilfe für den Einzelnen.
Das ist ja eigentlich die ultimative Ironie, oder? Ein Text, der das Fundament einer der größten Weltreligionen und der mächtigsten Institutionen der Geschichte bildet, warnt uns im Grunde vor genau diesen Institutionen?
Besser kann man es nicht ausdrücken. Der Text legitimiert an keiner einzigen Stelle einen machtvollen, autoritären kirchlichen Apparat oder so einen blinden, kontrollierenden Wunderglauben. Denk doch nur mal an die Jünger im Boot.
Ja, die haben sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert.
Das ist das innerste Zirkelchen, die engsten religiösen Vertrauten. Und im Sturm versagen sie komplett. Religiöse Nähe oder institutionelle Zugehörigkeit bewahrt einen also nicht automatisch vor Panik oder Fehlverhalten.
Wahre Autorität im Sinne dieses Textes ist also immer eine heilende, dienende Autorität. Niemals eine herrschende, ausgrenzende oder unterdrückende.
Exakt.
Wir haben heute echt einen weiten Bogen gespannt. Wir haben gesehen, wie uns eine 2000 Jahre alte Erzählung dazu zwingt, unsere modernen systemischen Reaktionen auf Krisen zu hinterfragen.
Mhm.
Es geht im Kern um die Frage, wie wir die Verletzlichsten behandeln, wenn das System unter Druck gerät. Und es beleuchtet schonungslos, wie wir reagieren, wenn unser eigenes Boot von globalen, wirtschaftlichen oder persönlichen Stürmen erfasst wird. Ergeben wir uns der destruktiven Panik und dem Überlebenskampf oder schaffen wir es, ein handlungsfähiges, solidarisches Vertrauen zu bewahren?
Und gerade in unserer heutigen Welt mit dieser ständigen Informationsflut und den multiplen, sich überlagernden Krisen, unseren modernen Stürmen quasi, zeigt uns dieser Text, was echte Autorität bedeutet.
Absolut.
Ob im persönlichen Umfeld, in einem Unternehmen oder auf der politischen Bühne. Wahre Stärke besteht nicht darin, am lautesten zu schreien, Angst als politisches Instrument zu nutzen oder Macht rücksichtslos zu zentralisieren.
Sondern?
Sie zeigt sich darin, Ruhe zu bewahren, die Panik zu durchbrechen und gebrochene Gemeinschaften aktiv wiederherzustellen.
Das bringt mich zu einer finalen, vielleicht etwas unbequemen Überlegungen, die ich dir heute mitgeben möchte. Wenn wir diese Analyse ernst nehmen und erkennen, dass sich legitime Autorität primär im Heilen und Verbinden zeigt.
Ja.
Stell dir vor, wir würden die Führungskräfte unserer modernen Institutionen, sei es in der Politik, in multinationalen Konzernen oder in unserem eigenen direkten Umfeld, nicht mehr daran messen, wie effizient sie herrschen, wie viel Profit sie maximieren oder wie lautstark und autoritär sie versuchen, Krisen zu kontrollieren. Stell dir vor, wir würden sie ausschließlich daran messen, wie schnell sie in der Lage sind, Verwundbarkeit mutig anzuerkennen und zersplitterte Gemeinschaften tatsächlich zu heilen. Wie anders würde unsere Welt heute aussehen?